Wir haben das Thema der unheilvollen Kompromisse. Wir haben letztes Mal vom König Rehabeam gesprochen und der Torheit der jungen Ratgeber. Heute haben wir den Abschnitt von den Söhnen von zwei Pfarrerskindern, Hophni und Phinehas, 1. Samuel 2, die Verse ab von Vers 12, und dann sage ich, wie wir den Abschnitt weiterlesen. Die Bosheit der Söhne des Hohepriesters Eli in Shiloh. Aber die Söhne Elis waren ruchlose Männer. Das ist eine richtige Geschichte jetzt zum Reformationsfest. Die fragten nichts nach dem Herrn, noch danach, was dem Priester zustände vom Volk. Wenn jemand ein Opfer bringen wollte, so kam des Priesters Diener, wenn das Fleisch kochte, und hatte eine Gabel mit drei Zacken in seiner Hand und stieß in den Tiegel oder Kessel oder Pfanne oder Topf, und was er mit der Gabel hervorzog, das nahm der Priester für sich. So taten sie allen in Israel, die dorthin kamen, nach Silo. Desgleichen, ehe sie das Fett in Rauch aufgehen ließen, kam des Priesters Diener und sprach zu dem, der das Opfer brachte: Gib mir Fleisch für den Priester zum Braten, denn er will nicht gekochtes Fleisch von dir nehmen, sondern rohes. Wenn dann jemand zu ihm sagte: Lass erst das Fett in Rauch aufgehen und nimm dann, was dein Herz begehrt, so sprach er zu ihm: Du sollst mir's jetzt geben, wenn nicht, so nehme ich's mit Gewalt. So war die Sünde der Männer sehr groß vor dem Herrn, denn sie verachteten das Opfer des Herrn. Wenn Sie von Vers 22 ablesen, weiter. Eli aber war sehr alt geworden. Wenn er nun alles erfuhr, was seine Söhne ganz Israel antaten und dass sie bei den Frauen schliefen, die vor der Tür der Stiftshütte dienten, sprach er zu ihnen: Warum tut ihr solche bösen Dinge, von denen ich höre im ganzen Volk? Nicht doch, meine Söhne, das ist kein gutes Gerücht, von dem ich reden höre in des Herrn Volk. Wenn jemand gegen einen Menschen sündigt, so kann es Gott entscheiden. Wenn aber jemand gegen den Herrn sündigt, wer soll es dann für ihn entscheiden? Aber sie gehorchen der Stimme ihres Vaters nicht. Denn der Herr war willens, sie zu töten. Aber der Knabe Samuel nahm immer mehr zu an Alter und Gunst bei dem Herrn und bei den Menschen. Es muss schon furchtbar gewesen sein, wenn die Leute in Scharen hinaufpilgerten zum Heiligtum der Stiftshütte. Zuerst hat man nur darüber gemunkelt, dass irgendetwas faul sei im Volke Gottes. Aber bald haben's auch die anderen gemerkt. Da waren Theologen, die sagten: Gott ist tot. Ha, brauche ich mich doch nicht drum kehren. Aber der Betrieb lief weiter. Das ist ja immer merkwürdig. Auch wenn das wirkliche Glaubensleben in einer Kirche abgestorben ist, die Rituale und die Symbole laufen weiter. Und die Religion, die ist dann immer noch am Werke. Vielleicht lachten die beiden Priester auch über die dummen Gläubigen mit ihrem Kinderglauben. Und haben gesagt: Die sind ja schön blöd, die können wir lange der Nase rumführen. Aber die Leute waren gar nicht so dumm. Sie haben schließlich gewagt, den Priestern zu sagen: Was ihr tut, ist nicht recht. Aber dann haben sie erlebt, wie die gesagt haben: Wir sind Priester, haltet ihr mal schön den Mund und wir holen es uns mit Gewalt, was uns zusteht. Sie haben auf ihre Autorität gepocht. Jetzt weiß ich nicht, ob sie das ertragen, wenn wir heute am Reformationsfest so einen Abschnitt in der Bibel lesen. Manche sagen, man soll solche Missstände, die im Volke Gottes ja mit Regelmäßigkeit immer wieder auftreten, einfach unter den Teppich kehren und sie lieber totschweigen, weil es ein bisschen blamabel wäre vor der gottlosen Welt. Aber das Wort Gottes schweigt ja nicht drüber, sondern redet ganz offen. Und zwar in einer Schärfe. Und doch nicht nur hier. Bei den Propheten, wie lesen wir's, wie die Missstände in der Königszeit waren, als die Reform des Josia einsetzte oder die Reform des Hiskia. Wie scharf hat Jesus die Missstände im Hohen Rat und im Tempel gegeißelt. Also, das ist für uns heute einfach bloß zu fragen. Wir wollen ja nicht historischen Unterricht jetzt genießen, sondern wenn wir das alles lesen, wollen wir bloß sehr betroffen fragen, Herr, was ist bei uns bloß los? Gibt's bei uns auch solche Missstände, die gehen Himmel schreien? Wir sind ja manchmal ganz entsetzt, wenn wir feststellen, dass in unserem Volk die Korruption überhand nimmt oder wenn die berufenen politischen Führer keine Autorität mehr haben, sondern sehr labile Persönlichkeiten sind, oder dann klagen wir und sagen, in der Wirtschaft, in der Kultur, das sind auch keine Vorbilder mehr. Aber wir müssen wissen, heute als Volk Gottes, wie wir hier zusammenkommen, das schlimmste Missstand in der Welt ist, wenn im Heiligtum Gottes Missstände herrschen. Denn dann kann eine Welt keine Orientierung mehr haben. Eine gottlose Welt weiß ja gar nicht mehr, was los ist. Sie kann das Wort Gottes gar nicht mehr hören. Und darum ist das in der Bibel immer wieder so deutlich genannt. Was war denn eigentlich der Missstand? Das muss uns jetzt auch nicht zu leicht machen. Man macht es ja auch in der Reformationszeit immer so, dass man von den schlimmen Missständen der Priester redet, vom Ablasshandel, was der Papst sich damals alles erlaubt hat. Bleiben Sie nicht hängen an dieser unverfrorenen Frechheit der beiden Priester. Vielleicht mag das zu Zeiten verschieden sein. Das Allerschlimmste war damals, steht in Kapitel 3, Vers 1. Zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente und der Eli, war des Herrn Wort rar, selten. Es ist keine Offenbarung Gottes mehr da gewesen. Da lief halt der Tempeldienst ab, da wurden Opfer dargebracht, da wurden Lieder gesungen. Aber merken Sie jetzt, das ist ja nicht das Eigentliche. Das Eigentliche ist, dass doch Gott zum Menschen redet. Das Evangelium muss laut werden, das Wort muss hörbar werden, das Wort macht Leib und Seele gesund, das Evangelium ist die Botschaft. Es ist doch nicht wahr, wie heute Land auf Land abgeklagt wird, dass die meisten Menschen eben deshalb nicht mehr in die Kirche kämen, weil sie abgezogen worden wären von allerhand Abhaltungen. Ist doch nicht wahr. Sondern die Menschen sind abgestoßen von einem rituellen, religiösen Betrieb, der ihre Seelen nicht mehr sättigen kann. Die meisten Menschen sind vertrieben und abgestoßen, weil sie mit ihrem Hunger nach Gott nichts mehr gefunden haben und leer hinausgehen. Und das muss uns Unruhe machen, weil das ja bei uns so sein könnte. Wir haben Hauskreise, wo wir miteinander Bibel lesen, aber allmählich wird es uns selber langweilig. Wir predigen das Wort Gottes, aber da verändert sich nichts mehr. Da kommen keine Menschen mehr zum Glauben. Und was war denn die Ursache? Das Heiligtum Gottes war in die Hände der Menschen gefallen. Irgendwelche Priester, die hantierten noch herum, aber Gott war gewichen. Und das ist das Allerschlimmste, wenn Gott uns sich selber überlässt, tote Kirche mit viel Betrieb und die Gegenwart Gottes ist nimmer da. Mein erster Punkt, eine umfassende Erneuerung ist nötig, eine ganz umfassende Erneuerung, eine Reformation. Also alle reden von Renovierung und von Erneuerung und man kommt kaum mehr mit, wenn man die vielen Parolen dauernd liest, wie Gemeinde neu organisiert wird und wie man mit neuen Methoden kommen kann und wie man also lauter neue Modelle entwickelt und so. Aber mir fällt auf, alle diese Reformvorschläge sind Vorschläge, die das Äußere der Gemeinde betreffen, das Äußerliche. Es ist direkt rührend zu sehen, ich habe da Leute gehört, die sagen, jetzt kommt ein neues Gesangbuch und dann werdet ihr sehen, wie die Leute wie die Kirchen stürmen. Verstehen Sie? Um das neue Gesangbuch kennenzulernen, dann sind die ganz aufgeregt. Von wegen, interessiert doch kein Mensch. Unsere neuen Formen und dann, ja, wir haben Musik und wir haben da neue Gottesdienstzeiten, wir haben alles. Die Formen interessieren doch gar nicht. Da gibt es die Gruppe Dort Jesus Freaks, ganz tolle Sache. Die haben gesagt, wir sagen das Evangelium Jesu jetzt in obszön vulgärer Sprache. Ganz toll. Wir sind Jesuszeug mit obszönen Worten. Toll. Ganz tolle neue Methoden. Aber wenn wir meinen, das gäbe neue Gemeinde, das gäbe Belebung, alles äußere Reformen, manche sogar unterhalb der Gürtellinie. Und da kann es kein neues Leben geben. Nicht die Methoden müssen neu sein, sondern Menschen haben Hunger nach Gott. Und das müssen wir wieder fragen. Wie kann das heute geschehen? Mit alten und mit neuen Formen, mit alter und mit neuer Musik, mit alten und neuen Gesangbüchern. Und wie wir es machen wollen, dass Menschen den heiligen Gott sehen. Ja, wie können wir das machen? Das sind wir. Jetzt sind wir am Punkt. Wie können sterbliche Menschen das tun, dass Gott wieder sich zu uns bekennt und sich offenbart? Und gucken wir doch den Zusammenhang an, wie das damals in der Stiftshütte ein verlotterter Betrieb war. Ein in der Tradition erstarrter Betrieb. Da war eine Frau, die in einer sehr unglücklichen Ehe lebte und dann auch noch ein persönliches Leid hatte. Und die war hinaufgegangen in die Stiftshütte und weint einfach vor Gott hemmungslos ihren Schmerz heraus. Und der Eli war so ein schlechter Seelsorger, dass er es gar nicht gemerkt hat. Da ist ein suchender Mensch, der nach dem lebendigen Gott verlangt. Das ist eine Frage an uns, ob wir noch so viel Sensibilität haben, dass wir merken, was da los ist bei den Menschen unserer Tage. Wo die suchen und wo die mit dem Leben nimmer fertig werden. Die Kranken und die Verzweifelten und die Schwermütigen und die Zusammengebrochenen. Da steht auch so schön drin bei der Eli-Geschichte, die Lampe Gottes war noch nicht verloschen, das ist ein Bild. Fast war es aus, dass Gott sich offenbart, die Lampe Gottes war noch nicht verloschen. Herr, lass doch dein Licht auslöschen, nicht bei uns, in unseren Zeiten. Herr, lass das doch in diesen Tagen nicht geschehen, sondern lass du dein Licht brennen, sind die Kerzen gemeint. Herr, sei du gegenwärtig mit deiner Offenbarung, dass wenn Menschen kommen, sie dir begegnen. Wir können nur von dem Zeugnis ablegen. Und warum waren denn die Priester unfähig, dass Gott sich offenbaren konnte? Also bitte bleiben Sie nicht an dem stehen, dass die da so Gourmets, Feinschmecker waren. Die wollten also das Fleisch essen, bevor es gekocht war, und die wollten es rauspieksen. Das Fette hatte ihnen ganz besonders geschmeckt. Die wussten nicht, wie ungesund das ist. Und dann sind sie mit ihrer Zacke gekommen und haben immer bloß gesucht. Was ist jetzt? Das ist doch ein tolles Bild. Das waren sehr selbstsüchtige Leute. Ihr ganzer Dienst ging nur um sie. Hauptsache, wir fühlen uns wohl und das wollen wir. Es waren ich-bezogene Menschen. Im Dienste Gottes kann man nicht Diener sein, wenn man nicht die Ehre Gottes vor alles andere setzt. Und wissen Sie, was das heißt? Dass wir Gott über alle Dinge fürchten, lieben und ihm vertrauen. Und wenn in unseren Tagen wir fragen, wo gehört eine Reformation her, eine Erneuerung der Kirche, hier, dass die Gläubigen ernster mitmachen. Ich will nur das suchen, was Gott will. Ich will mich ihm weihen, ihm zur Verfügung stellen, es soll nicht für mich gehen und nicht um mich und um meine Bedürfnisse. Es ist auch schön, wenn Sie das heute so merken. Wo braucht Sie Gott für einen anderen? Sie sind nicht bloß hergekommen, um sich selber zu befriedigen und eine gute Botschaft aufzunehmen. Wo kann ich heute einen anderen aufrichten, der mir heute über den Weg tritt, der neben mir sitzt, der vielleicht sein Herz voll Leid hat? Ich will doch für Gott bereit sein, ein Werkzeug für ihn. Erneuerung ist nötig, umfassende Erneuerung. Ich habe ein wenig kritisch diesmal beim Reformationsfest hingehört und war überrascht, wie freimütig und offen man die Missstände schildert, die vor 450 Jahren herrschen. Aber jetzt sind es 450 Jahre her. Jetzt wird es Zeit, dass wir über die Missstände heute reden. Und da gibt es himmelschreiende Missstände. Vorhin haben wir das Lied gesungen vom Mietling. Das sind Leute, die es nur tun, um des Jobs willen. Um Leute, die ihre Ehre suchen. So waren die wie Hophni und Phineas. Und Gott lässt das nicht durchgehen. Gott straft das und stellt das in sein Licht. Ist uns das bewusst? Irrt euch nicht, Gott lässt seiner nicht spotten.
Und all das, was wir tun mit Singen und mit Beten und mit Verkündigen seines Wortes, das darf nicht unsere Sache sein. Ich sage das alles mit Zittern, weil da das jetzt wichtig ist, dass wir uns prüfen. Und feiern wir recht Reformationsfest. Mein zweiter Punkt: Gott kann unerbittlich hart strafen. Gott kann unerbittlich hart strafen. Ja, ist ja immer wieder auffallend, da steht auch oft in der Bibel drin, dass Gott sehr barmherzig sein kann mit gottlosen Spöttern. Dass Gott Barmherzigkeit hat auch gegenüber sündigen Menschen, die irgendwo ferne in der Welt leben. Aber Gott lässt bei seinen Leuten, bei seiner Gemeinde nichts durch. Da straft er ganz genau. Und wenn Gott Gericht hält, fängt er nicht bei der gottlosen Welt an. So stellen wir es uns oft vor, dass wir hinsitzen können und zugucken könnten. Sondern er fängt bei seinem Haus, bei seiner Gemeinde an. Und darum liegt auch in unseren Tagen an vielen Orten das Volk Gottes schwer danieder. Und Kirchen und Gemeinden sind zerstört und verwüstet. Und es gibt genug leerstehende Kirchen in unserem Land. Nicht, weil Gottes Barmherzigkeit zu Ende wäre, sondern weil Gott auf, und jetzt kommt das entscheidende Wort, auf Buße wartet. Wenn man Reformationsfest feiern will, dann setzen wir dieses Wort an diese Stelle, um das es schon in den 95 Thesen ging. Um die Buße, das heißt um eine Umkehr, wo man das Steuer herumreißt und sagt, ich will doch Gott allein suchen und es soll nicht mehr um mich gehen, sondern die Ehre Gottes, die wir suchen. Ja, über was sollen wir denn Buße tun? Wir sollten Buße tun, wie das Wort Gottes in unserem Jahrhundert mit Füßen getreten wird. Wie oft das Wort, das geoffenbarte Wort Gottes von uns, von unserer Vernunft zurechtgestutzt wurde. Wie wir die Gebote Gottes nach unserem Gutdünken anzupassen versuchten. Wir könnten Buße tun über fehlenden Missionseifer. Über Selbstgefälligkeit, wie wir andere Gruppen gerichtet haben, weil Gott längst andere gerufen hat, weil wir versagt haben. Und das wäre Zeit zur Buße, zur Umkehr. Und Buße ist ein Gnadengeschenk. Solange Gott noch Buße schenkt, Umkehr ist möglich, Erneuerung ist möglich. Und das ist doch eine frohmachende Botschaft. Gott will doch nicht den Untergang, sondern Gott will doch Rettung. Gott will doch seine Gemeinde wieder zum Licht und Salz der Welt setzen. Aber warum war damals Buße nicht möglich? Manche, die hängen sich ja gleich hin und sagen, es war eben vorherbestimmt, dass Hophni und Phinehas sterben müssen. Das ist nicht richtig. Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er sich bekehre. Und das gilt ganz besonders in der Gemeinde. Gott will immer wieder Zeiten schenken der Erweckung und des Aufbruchs und der Erneuerung. Warum haben denn Hophni und Phinehas nicht umkehren können? Ist ganz einfach gewesen. Eli hat den Fehler noch gesehen. Eli hat die Missstände beim Namen genannt. Ganz simpel, moralische Missstände oder was es auch war. Und hat den Söhnen gesagt, nicht doch meine Söhne. Aber merken Sie es, da war kein Dampf dahinter. Es war der alte, trottelige Vater, der seinen Kindern gegenüber keinen Mumm mehr zeigen kann. Vielleicht hat er seine eigenen Kinder auch vergötzt und hat gesagt, ach, vielleicht ist Gott doch noch gnädig. Nein, Gott ist nicht gnädig, da wo man seine Ehre mit Füßen tritt. Und das Allerschlimmste bei Menschen, die das Evangelium kennen, denen das Wort Gottes geoffenbart ist und die dennoch Wege des Ungehorsams und der Untreue gehen, da lässt Gott bei seinen Leuten nichts durchgehen. Später sagt Gott dem Samuel, wer mich ehrt, den will ich wieder ehren. Und wer mich verachtet, den verachte ich auch. Jetzt können Sie sich einschätzen, wo Sie stehen. Gott macht da gar keine Kompromisse und sagt, ach, das ist doch wenigstens der Form nach und ich bin doch noch getauft und habe mich konfirmieren lassen und ich gebe doch ab und zu noch eine Gabe. Es geht gar nicht darum, sondern ob ich Gottes Ehre mit Füßen trete. Und bei der Buße ist nötig, dass es eine Umkehr wird, eine wirkliche Erneuerung. Ist das nicht heute sehr scheinheilig, wie man auch in unseren Gemeinden streiten will und wieder Unterschriften sammeln will um die Erneuerung des Bußtags, als ob ein neuer Feiertag nötig wäre? Sondern wenn wir das Reformationsfest als einen echten Bußtag wieder feiern, dann genügt das. und sagen, wir wollen wieder Gott beim Wort nehmen und ihm dienen. Gott kann unerbittlich hart zuschlagen. Gucken Sie mal die Kirchenruinen in der Türkei an, in Ägypten, in Nordafrika, in Russland und wo überall und in unserem eigenen Land, wo einst blühende Gemeinden waren und Gott hat seine Hand abgezogen. Es ist nicht das Problem, dass die Kirchensteuer nicht ausreichend wäre, sondern dass Gottes Güte von uns gewichen ist. Dieser Tage, wie ich mit dem Auto übers Land fuhr zu Diensten, habe ich im Radio eine schöne Reformationsansprache gehört und da hat einer verkündigt, Luther hätte uns die Angst vor Gott genommen. Haben Sie auch schon gehört? Das ist ein Quatsch. Als ob Luther uns die Angst vor Gott hätte nehmen können. Die Angst vor Gott kann Ihnen überhaupt niemand wegnehmen. Sie müssen einmal selber vor dem heiligen Gott stehen. Und jetzt darf ich Ihnen Luther im Originalton einfach zitieren. Und das hat Luther gepredigt und so hat seine erste Predigt angefangen, als er von der Wartburg, wo er sich versteckt hielt, runterkam nach Wittenberg. Da ging es ja drunter und drüber. Da waren Schwärmer und Propheten und jeder hat seine Meinung als Gottes Offenbarung verkündigt. Und Luther hat sie alle wieder zur Raison gebracht. Und so fing damals seine berühmte Invocavit-Predigt an. Wir sind allesamt zum Tode gefordert. Es wird keiner für den anderen sterben, sondern ein jeder wird in eigener Person für sich mit dem Tode kämpfen. In die Ohren können wir einander wohl schreien, aber jeder muss selbst bereit sein in der Zeit des Todes. Jeder muss ganz für sich allein auf die Schanze treten. Ich werde dann nicht bei dir sein und du nicht bei mir. Und Luther hat sein ganzes Leben lang nie die Furcht vor Gott verloren. Aber er hat entdeckt, dass er Frieden findet unter dem Kreuz Jesu, wo Jesus seine Schuld getragen hat. Und hat die Vergebung angenommen und hat gewusst, dass diese Vergebung Jesu ihm ganzen Frieden gibt, wo er bedeckt ist von Blut, von der Vergebung Jesu. Nichts kann mich verdammen, nichts nimmt mir meinen Mut, die Hölle und ihre Flammen löscht meines Heilands Blut. Das ist Reformation, Erneuerung. Und dass ich den Punkt wiederfinde, wo das Heil ist. Aber jetzt noch einen dritten Punkt, nicht weil ich immer drei machen muss, sondern weil die Sache noch einen dritten Punkt hat. Deshalb, also Gott kann auch aus Steinen Kinder erwecken. Das ist ja ein Zitat von Jesus. Es klingt jetzt alles sehr hart, was ich sagte über die Missstände in unseren Gemeinden hin und her. Und das betrifft jetzt alle Konfessionen und Gruppen. Ich glaube, es kann gar keiner hinsitzen, oh, betrifft uns nicht. Das wäre ein sehr überheblicher Mensch. Gott braucht niemand. Er braucht keine Theologen. Er braucht auch unsere ehrwürdigen Kirchen nicht, unsere Kathedralen braucht er nicht, auch unsere Verwaltungen nicht. Gott kann alles zerbrechen lassen. Und trotzdem wird die Sache des Reiches Gottes nicht untergehen. Im Laufe der Jahrhunderte sind viele Kirchen untergegangen, verschüttet vom Flugsand der Zeit. Das ist nicht wahr, dass wir als Kirche in unserer Organisation eine göttliche Verheißung hätten. Da ist sehr viel Menschliches dabei. Und wir erleben auch hier, wie Gott seine Boten verwerfen kann und untergehen lässt. Hofni und Pinhas hielten sich selber für unersetzlich und sagten, was sie für wichtige Leute sind. Gott kann ja froh sein, dass er uns hat. Habe auch mir auszumalen versucht, wie so der Werdegang dieser beiden Burschen war. Die kamen ja aus frommem Elternhaus und so. Die meinten sie auch mal ganz recht alles in den Dienstraten. Irgendwo haben sie sich selber als die Manager Gottes gefühlt. Und dann hat die Ehrfurcht gefehlt und das Stehen vor dem heiligen Gott und das Wissen um das eigene Versagen. Und sie wussten immer, was Gnade Gottes ist. Man wird so leicht einer, der hantiert und der Erfolgsmanager Gottes. Wer die Buße ausschlägt und verwirft, der spricht sich selber sein Gericht. Sucht den Herrn, so werdet ihr leben. Das ist in unseren Tagen so notwendig. Und jetzt dürfen wir es positiv drehen. Gott will heute antworten, segnen. Man kann es direkt beobachten. Sie können es in Ihrem Umkreis beobachten. Wenn da bloß ein paar Leute sind, die es aufrichtig mit Gott meinen, dann schenkt Gott Segen, die Fülle, Wachstum. Dann gelingt es, dass dort Leute andere zum Glauben führen dürfen, wenn man an der Stelle anfängt, Gott allein die Ehre zu geben. Und so hat damals Gott sich auch Menschen ausgesucht. Er wird hier noch, ich habe es extra so gelesen, Knabe genannt. Ihr jungen Leute, wisst ihr das, dass ihr bei Gott voll angenommen seid, wo ihr Gottes Ehre über alles stellt? Da wird Gott euer Leben überschütten und gebrauchen. Samuel war noch ein junger Kerl, aber auf ihm liegt all das, was Gott in seinem Volk noch einmal Großes tun will. Ich habe mich gefragt, warum war denn der Samuel anders als die beiden Priester? Ja, bei Hophni und Phinehas, da war schon der Vater nicht mehr sehr durchsetzungsfähig mit seinen Reformvorschlägen, und die beiden Burschen waren sehr eigen mit ihren Gelüsten und mit ihren Sinnen, die sie befriedigen wollten. Und bei Samuel, da war nur eine Mutter. Der Vater, der spielt gar keine Rolle. Ihr Mütter, und wenn ihr jetzt drüben der Übertragung seid, hoffentlich könnt ihr gerade zuhören, was das ist, wenn eine Mutter ihrem Kind das mitgibt: nie wieder Gott sündigen, ehre Gottes Wort, bleib in seinen Geboten. Und sie hat ihr Kind zubereitet, Diener Gottes des Allerhöchsten zu sein. Und dann kann Gott seine Gemeinde erneuern. Und unter Samuel beginnt nochmal eine ganz neue Erweckungs- und Heilszeit in Israel. Der König David betet einmal im 86 und sagt: Weise mir, Herr, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Darum soll es mir bloß gehen. Nie gering von dir denken. Und gehen sie doch weg, wenn diese läppischen Diskussionen über Gottes Tod anfangen und ob Gottes Wort noch heute gelte. Sie kennen doch Gottes Ehre. Sitzen sie doch nicht da, wo die Spötter sitzen. Oder wenn Gott schon bei Mose am Sinai sagen lässt: Ach, dass mein Volk ein solches Herz hätte, mich zu fürchten und alle meine Gebote zu halten, auf dass es ihnen wohlgehe und ihnen und ihren Kindern. Neulich war in unserem Gottesdienst ein Däne. Er sagt, er käme als hier im Gottesdienst vorbei, und er hat gesagt: Warum singt ihr denn gar keine Lieder von unseren schönen dänischen Chorälen? Da hat er recht. Da gibt es ein ganz herrliches Lied, und da will ich noch zwei Verse zitieren von dem Bischof Grundtvig. Bischof hat es gesagt. Nicht, dass ich meine, das wären meine Lästerworte, Kritik an der Kirche. Irdische Tempel braucht Gott nicht, Dome, die Meister erbauen. Schatten sind sie vor seinem Licht, welches kein Auge kann schauen. Aber er selbst baut sich ein Haus, wohlt sich zur Wohnung Menschen aus, die seinem Ruf gehorchen, kehrt in die ärmste Hütte ein, lässt uns dem Königswort lauschen, seiner Verklärung Zeuge sein. Wer wollte Welten drum tauschen? Leben und Güte ist da zur Hand. Göttliches Leben aus seiner Hand heiligt die Hütte zum Tempel. Amen.